Was kann uns die Kunst um 1900 über die Gegenwart erzählen? Wie verändert sich damals der Blick auf Geschlecht, auf Körper, auf Liebe? Was hat sich in den gut 100 Jahren seitdem verändert?
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Dieser Podcast ist für alle, die sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden geben. Hier wird in aller Ruhe nachgedacht, mit geistiger Sorgfaltspflicht. Mein Name ist Judith Belfki. Ich bin Journalistin und Philosophin und die Reiseleiterin dieser Vor- und Nachdenkwerkstatt. Gemeinsam mit kritischen ZeitgenossInnen und ihren ganz unterschiedlichen Zugängen entdecken wir neue Blickwinkel und dringen zur Essenz von Debatten vor. Manchmal so weit, bis es unangenehm wird. Willkommen bei Futurum Exactum. Willkommen bei dieser 9. Etappe auf unserer Nachdenkreise zur Liebe. Um mehr über die Liebe von morgen zu erfahren, reisen wir heute in die Vergangenheit. Das Aufbrechen von Rollenbildern, die Emanzipation von Frauen, die Geburt der Psychoanalyse und damit das Aufblühen von Individualität. All diese Entwicklungen prägen unsere Vorstellungen von der Liebe heute maßgeblich. Sie alle sind unweigerlich mit der Moderne verbunden. In unserer heutigen Zeitreise begeben wir uns daher an die Schwelle zur Moderne, ins Wien um 1900. Als Transportmittel für diesen Zeitsprung fungiert einmal mehr die Kunst. Im Leopold-Museum im Museumsquartier in Wien befragen wir gemeinsam mit der Kuratorin Kerstin Jesse ausgewählte Werke von Egon Schiele, Richard Gerstl und Oskar Kokoschka. Was dachten Sie und Ihre ZeitgenossInnen über den Körper, über Ihre Geschlechtlichkeit, über Eros und Liebe? Welche Impulse dieser Zeit wirken bis heute nach? Vielleicht gelingt es uns, sie durch den Blick der Malerei etwas besser zu fassen. Die Keimzelle der Moderne, die Keimzelle der Gegenwart. Links zu allen Gemälden dieser Folge findet ihr übrigens in den Shownotes. Die Kuratorin Kerstin Jesse trifft uns am Seiteneingang des Leopold-Museums. Es ist still im Haus. BesucherInnen haben heute keinen Einlass. Es ist Schließtag. Wir sind also alleine mit der Kunst. Unsere gedankliche Reise starten wir im 4. Stock, mit dem Vorabend der Jahrhundertwende. Ich möchte verstehen, aus welchem Nährboden die Moderne in der Kunst erwachsen ist. Kerstin Jesse hat Hans Makatz moderne Amoretten ausgesucht. Wir schreiben das Jahr 1868.
Das sind drei großformatige Tafeln, sozusagen ein Triptychon, eine Kunstform, die eigentlich fürs kirchliche Inventar bestimmt ist. Und er zeigt moderne Amoretten und sie sind wirklich modern. Es war eines der ersten Sensationsbilder von Hans Makatz, das zuerst in München und dann in Wien präsentiert wurde. Wir sehen in der Mitteltafel eigentlich halbwüchsige Kinder, sozusagen fast pubertierende Kinder, die wahrscheinlich eine Nymphe oder eine junge Dame tragen. Und die Seitentafeln zeigen weitere Amoretten und eigentlich ist die Mitteltafel alleine noch nicht so diese Sensation. Aber die Seitentafeln, die auch so eine Laszivität und Erotik vermitteln. Wir sehen zum Beispiel ein küssendes Pärchen, zwei Frauen, dann viele andere weibliche Gestalten, die auch teilweise maskiert sind, sich an den Händen halten, teilweise im Gesicht so rote Wangen. Also es ist immer so eine gewisse Erotik und Laszivität, die da mitspielt.
Die drei Tafeln strotzen vor Sinnlichkeit. Mit der Schwere von sommerlicher Schwüle entströmt ihnen eine satte, aber doch irgendwie unschuldige Erotik. Der Himmel über den teils verschlungenen, immer jedoch verzückten Figuren glüht in purem Gold. Fließende Gewänder bedecken die jungen Körper nur mäßig. Von ihrem Gestus wenden sich die Figuren jedoch nicht an ein Außen an, mögliche BetrachterInnen. Sie sind ganz in der floralen Szenerie versunken.
Er überträgt aber diese moderne Amoretten in die Jetztzeit, also in seine Zeit, durch die Kleidung. Und dieses Übertragen in den zeitlichen Kontext von Makat ist eigentlich das ganz Ungewöhnliche und hat auch beim Publikum großes Aufsehen erregt. Und Makat transportiert diese Erotik auch immer wieder durch seine Malweise. Also es sind so fließende Formen, die Gestalten wandern, tanzen in den Tafeln sozusagen so hin und her. Und die Haut ist immer sehr fein, sehr hell und sehr genau gemalt. Und in der Kleidung hat er dann oft auch schon so einen expressiven Strich.
Trotz der Sprengkraft, die diese Bilder, die diese Sinnlichkeit im Stil eines dreiteiligen Flügelaltars feiern, transportieren sie doch ein sehr eindimensionales Bild von Erotik, von Weiblichkeit. Fließende Formen und weiche Konturen, Lieblichkeit und Verklärtheit prägen das Bild. Die Frau verkörpert den Eros in ihrer mädchenhaften Unschuld. Es ist quasi Teil ihres Wesens. Der Mann ist der außenstehende Betrachter, der diese Sinnlichkeit still genießt.
Makat hat das in seiner Malweise eben schon so mittransportiert und es sind vor allem Frauen und das ist auch ganz interessant bei Makat, wenn er zum Beispiel Porträts malt oder Frauen darstellt, die haben auch manchmal etwas sehr Anmutendes, ja. Also er hebt die Frau eigentlich so ein bisschen auf eine höhere Stufe, möchte ich sagen. Also da ist schon viel Erotik und Laszivität drin und dass Makat das gewagt hat, auch dann noch in seine heutige Zeit zu transportieren, zeigt halt eben schon, dass er da Mut hat, neue Themen aufzugreifen, Körperlichkeit, Erotik aufzugreifen und auch ein gewisses neues Selbstverständnis des Künstlers, das zu tun.
Die Erotik wird also auf eine neue Art Inhalt von Kunst. Das lässt einen Rückschluss auf gesellschaftliche Umbrüche zu, wenn das Private öffentlich wird. Sinnlichkeit und Sexualität beginnen damit aus den Schlafzimmern auszubrechen. Sie werden gesellschaftliches Thema, vorerst jedoch in einer sehr traditionellen romantischen Gestalt.
In Wien um 1900 bricht sehr viel auf. Es tut sich wahnsinnig viel, gerade auch mit Geschlechterrollen, mit den Frauenrechten, die sich dafür einsetzen, mehr Rechte einzufordern sozusagen. Und das Rollenbild selbst war ja aber noch sehr traditionell.
Fließende Formen, viel blasse weibliche Haut im ganz großen Format auf Öl. Formal erinnert diese Bilderserie entfernt auch an Peter Paul Rubens Frauenfiguren. Viel Haut zeigt auch das nächste Bild. Doch der schlichte Frauenakt hat eine gänzlich andere Betrachtungstemperatur.
Wir haben hier ein Gemälde von der Künstlerin Brončka Kolar-Pinell. Wir sind jetzt schon im Jahre 1907, also wir haben schon einen Sprung von Makat weitergemacht. Wir sehen also hier eine nackte, ganz entkleidete Frau, sitzend wahrscheinlich auf einem Bett, das mit einem weißen Leintuch bespannt ist. Der Hintergrund ist eigentlich sehr reduziert und geometrisch gehalten, weist natürlich auf die sezessionistische Kunst hin. Der Kopf der Dargestellten ist in einen Goldgrund gefasst. Es hat fast so den Anschein, als wäre es ein Heiligenschein. Und sie sitzt also ohne Rückenlehne da, stützt sich mit der rechten Hand etwas ab und blickt nicht eigentlich ganz direkt den Betrachter an, sondern so ein bisschen leicht an den Betrachter vorbei, mit einem vielleicht fast nüchternden, leicht schüchternden Blick. Und sie präsentiert sich einfach so, wie sie ist. Und diese nüchterne Darstellung des Aktes ist einerseits sehr auffällig, andererseits, dass natürlich eine Künstlerin eine nackte Person, ob Frau oder Mann, also jetzt darstellt. Weil man muss denken, 1907, eine Künstlerin zu sein, war eine große Herausforderung. Man hat ja Frauen grundsätzlich jede schöpferische Intuition und Tätigkeit abgesprochen. Das hat man für die Frau sozusagen nicht gesehen. Die kann nicht schöpferisch tätig sein, das können nur die Männer.
Diese Provokation sieht man dem Gemälde an. Diese nackte Frau mit den rotbraunen Haaren strahlt eine große Nüchternheit aus. Sinnlich wie bei den Amoretten oder gar erotisch ist gar nichts an diesem Bild. Dieser weibliche Körper scheint die Aufladungen des männlichen, des begehrenden Blicks zu verweigern. Es ist wie eine gemalte Revolte, den weiblichen Körper vom männlichen Blick zu lösen. Hier beginnt sich die Perspektive auf Körperlichkeit und auf Geschlechterrollen massiv zu verschieben.
Es geht zwar langsam, aber es geht sukzessive vor sich. Die Geschlechterrollen waren ja eben sehr traditionell und sehr getrennt. Und die Frauen, das muss man ja auch wirklich ihnen zusprechen, die haben sich für ihre Frauenrechte eingesetzt. Und das hat Geschlechterrollen natürlich aufgesprengt. Sie haben ihre Rechte eingefordert. Auch, dass sie eben an der Akademie jetzt, wenn man von Künstlerinnen ausgeht, studieren können, dass sie als Künstlerinnen arbeiten können, dass ihre Rolle nicht nur sozusagen im Haus, Kinder und Herd ist, sondern dass sie auch eben kreativ sein können. Das war natürlich eine Zeit, wo man von diesen traditionellen Rollenbildern, gerade von den Männern, die ihr Patriarchat gehabt haben, ihre souveräne Rolle jetzt angegriffen gefühlt haben, hat das natürlich Angst gemacht, hat sie unsicher gemacht, natürlich auch, weil sie sich neu irgendwie positionieren mussten, ja, ihre Rolle auch neu finden mussten. Und das ist natürlich nicht von heute auf morgen gegangen, das war nur schrittweise. Und auf heute bezogen ist diese Frage auch noch nicht ganz gelöst, ja.
Genau das macht das Bild so zeitlos. Es steht am Beginn einer Entwicklung, die sich bis heute fortsetzt. Auch der Ausdruck der Figur hat etwas Aktuelles. Sie blickt den Betrachter nicht direkt an, sondern ein bisschen daran vorbei. Als würde sie zeigen, ich existiere nicht für irgendjemanden. Ich existiere für mich und bin nur auf mich selbst bezogen.
Wenn man bedenkt, wie hat die Rolle denn ausgesehen um 1900, wenn wir an verschiedene Schriften denken, wie zum Beispiel von Otto Weininger, die Schrift, seine Dissertation Geschlecht und Charakter, wo der Frau ja jede Individualität abgesprochen wird, wo auch der Hang zum Antisemitismus thematisiert wird, aber vor allem eben die Frau hat weder irgendwie Rechte, ist kein wirkliches Individuum, kann nicht schöpferisch tätig sein, das kommt in diesen Schriften zum Ausdruck, oder was ich sehr prägnant finde auch der Brief von Gustav Mahler an seine damalige Verlobte Alma Schindler 1901, wo er ihr schreibt, sie war ja auch Komponistin, dass jetzt ihr Beruf ist, ihn glücklich zu machen, ja, der einzige Sinn jetzt, den sie zu erfüllen hat, und dass sie ihre Bedürfnisse auf seine abstimmen muss und das Einzige, was sie dafür erwarten darf, ist seine Liebe.
Ich fürchte, gänzlich ausgestorben ist dieses Beziehungsmuster bis heute nicht. In Zeiten von Scheidungen haben sie jedoch noch einmal fatalere Konsequenzen für Frauen. Es gab jedoch auch um 1900 schon Männer mit einem gänzlich anderen Frauenbild, wie der Maler des nächsten Bildes.
Wir haben hier ein Plakat von Oskar Kokoschka aus dem Jahre 1909. Dass er für sein erstes expressionistisches Theaterstück geschaffen hat, Mörder, Hoffnung der Frauen. Ein Plakat, das uns eine sozusagen moderne Pietà zeigt. Wir sehen eine Frau, die den Kopf zur Seite neigt. Wenn wir das Gesicht anschauen, hat es schon irgendwie so Züge eines Totenschädels. Also es ist irgendwie so, es schwingt der Tod mit. Ihre Haare hängen nach unten, sie umfasst von hinten eine männliche Gestalt, die schon in einem starken Rot eben geschildert ist. Also man möchte hier irgendwie an Blut denken, aber völlig deformiert ist. Also sie drückt auch den Kopf sozusagen in den Rumpf rein. Das Gesicht des Mannes sieht sehr gequält aus und die Arme sind auch ganz so verbogen, genauso wie die Beine.
Sinnlich ist hier nichts mehr in der Umarmung der Geschlechter. Verdrehte Gliedmaßen, knöcherne Schädel und eine Geste der Verkrampfung. Die Figuren ringen miteinander, aber mindestens genauso viel mit sich selbst.
Im Stück selbst sterben einmal der Mann und einmal die Frau. Aber im Endeffekt geht es sehr viel um Begierde, eben um diesen Machtkampf zwischen Mann und Frau. Also die treffen aufeinander. Sie tötet dann den Mann, aber ihre Begierde erweckt ihn wieder, also zum Leben sozusagen. Und dann bringt er die Frau um. Ja. Also ein ganz spannendes Stück. Also das kann man sich fast schwer in Wien um 1900 vorstellen. Das hat natürlich einen großen Skandal hervorgerufen. Aber hier sehen wir eben ein ganz anderes Frauenbild. Und natürlich war dieser Geschlechterkampf ein großes Thema zu dieser Zeit.
Was dieses Bild zeigt, ja vielmehr überzeichnet, im Neuverhandeln der Geschlechter geht es nicht um ästhetische Fragen, sondern um existenzielle. Dieser Mann ist gehäutet, seiner Identität beraubt, könnte man mit heutigem Blick sagen. Die blasse, versteinerte Frau hat ihre Lieblichkeit geopfert, um diesen Kampf zu gewinnen. Sie hat etwas fast schon verzweifelt Androgynes. Körperlichkeit und Erotik bekommen also eine andere Funktion, eine radikale Zuschreibung. Hier sind alle Zeichen auf Kampf gestellt.
Es ist irgendwie auch schon diese in Frage gestellte Rolle des Mannes, die hier aufbricht, dem also die Frauen ihre Rechte einfordern und ihre Stellung stärker zu machen. Ja, sieht sich ja der Mann auch irgendwie in seiner Rolle beeinträchtigt, sie verändert sich und das macht ja auch mit der Körperlichkeit etwas, auch mit der Sexualität. Ja, und das ist sicher auch hier bei Kokoschka ein Thema.
Dieser viel zitierte Kampf der Geschlechter, in dem vielmehr ein Ringen um eine Identität jenseits von Geschlechterklischees steckt, der zieht sich weiter bis in die Gegenwart. Wobei wir heute weniger die Polarität von Mann und Frau diskutieren, als vielmehr versuchen, diese Zweigeschlechtlichkeit selbst zu überwinden.
Ja, also wir kategorisieren sehr, wir sehen männlich, weiblich. Ja. Dabei gibt es eigentlich so viel dazwischen. Ja. Also auch heute ein Schlagwort Diversität, Vielfalt, die ja eigentlich auch sehr befruchtend ist. Und hier brechen auch in Wien um 1900 so ein bisschen diese Schubladen auf. Ja.
Es ist jedenfalls ein nüchterner, ein androgyner, fast schon brutaler Blick auf den Körper, der hier aufbricht. Dabei ändert sich nicht nur der Blick auf den weiblichen, sondern auch der auf den männlichen Körper. Wie im nächsten Gemälde.
Wir stehen vor einem Bild von Richard Gerstl aus dem Jahre 1908. Ein Selbstbildnis, und zwar ein Akt-Selbstbildnis. Also er stellt sich gänzlich nackt dar, mit überlenkten Beinen, hat die rechte Hand in die Hüfte gestützt und hat in der linken Hand wahrscheinlich einen Pinsel und er steht vor einer Staffelei. Wir sehen, die Malweise ist extrem expressionistisch und wir sehen einen sehr unruhigen Hintergrund, was vielleicht für die damalige Situation auch von Gerstl spricht. Er hat sich ja gerade in dieser Zeit eine Affäre gehabt mit Mathilde Schönberg, der Frau von Arnold Schönberg. Das Ungewöhnliche bei dieser Darstellung ist, dass er sich selbst nackt darstellt. Das war durchaus ein Tabu zur damaligen Zeit und das ist eines der ersten Aktbildnisse eines Künstlers. Der Blick aus dem Bild ist zwar sehr ernst, aber so wie er sich darstellt, sehr selbstbewusst.
Es ist ein düsteres Selbstbewusstsein, das dieser Akt ausstrahlt. Er ist weder geschönt noch stilisiert. Es ist nicht der Körper eines Helden oder eines Ritters. Es ist der Körper eines Individuums, das mit seinem Dasein hadert. Und Richard Gerstl deckt in seinem Gemälde diese Gebrochenheit auf, die hinter den gängigen Erzählungen von Männlichkeit steckt.
Auch das Geschlecht ist eben nicht irgendwie verdeckt. Er stellt es auch sehr relativ prominent dar mit der Behaarung. Da wird also überhaupt nichts geschönt oder verdeckt. Und in Wien um 1900, beziehungsweise überhaupt in der Zeit, auch in Deutschland, ist die Freikörperkultur auch ein großes Thema, die aufkommt. Und durch diese gelernten Rollen, die wir irgendwie so einnehmen, ist oft auch Nacktheit schnell mit Sexualität gepaart gewesen. Sozusagen, wir sehen einen nackten Körper und haben sofort diese Verbindung zur Sexualität. Und in dieser Freikörperkultur ging es aber genau um das Gegenteil. Es ging natürlich darum, so wie wir geschaffen sind, uns frei in der Natur zu bewegen, uns frei zu fühlen und eben nicht immer gleich Nacktheit mit Sexualität zu verbinden. Ja? Also auch hier beginnt etwas aufzubrechen.
Das erklärt auch die Verletzlichkeit und die Schwäche, die dieser Akt zeigt. Denn der begehrende, der liebende Blick auf einen Körper ist immer schon idealisierend und damit verzerrend. Dieses Bild vom selbstbewusst gebrochenen Mann klingt nach einem sehr prägenden Archetyp der Moderne. Nacktheit wendet sich hier ab vom Eros. Sie wird hier zur Begegnung mit sich selbst, zur oft auch erschütternden Selbsterkenntnis. Nur 2 Jahre nach Richard Gerstl malt auch Egon Schiele einen seiner Selbstakte. Der Blick auf den Körper ist hier noch einmal radikaler.
Das ist der sitzende Selbstakt oder der gelbe Akt von Egon Schiele, wie er genannt wird, aus dem Jahre 1910. Es ist das Jahr, in dem Schiele seinen Stil findet und wahnsinnig produktiv ist, eben mit zahlreichen Selbstakten, die er eben auf Papier auch arbeitet. Der Selbstakt, den wir hier sehen, ist auf einen hellen Grund gemalt, der sozusagen jeden räumlichen Bezugspunkt offen lässt. Also der Akt schwebt eigentlich irgendwie im Raum. Die Darstellung ist eine sehr dürrige Gestalt. Das ist eigentlich ein Selbstbildnis von Egon Schiele. Er hält mit seinen Armen den Kopf, also er umschließt ihn. Es ist so wie eine Schutzhaltung eigentlich. Die Farbgebung ist so gelblich-braun, auch mit roten Markierungen, also wir sehen die Augen, die Brustwarzen, den Nabel und das Geschlecht eigentlich hervorgehoben mit der roten Farbe. Auffallend ist auch, dass er sozusagen den Körper fragmentiert. Wir sehen keine Füße. Das heißt, die Person kann sich eigentlich auch nicht fortbewegen. Das heißt, dieser Akt oder diese Selbstdarstellung ist eigentlich eine sehr, wenn man will, schmerzhafte, eine sehr melancholische.
In diesem Körper wohnt eindeutig nicht die Lust, sondern der Schmerz. Diese ausgemergelte Figur ist zugleich expressiv und doch zurückgezogen, schmiegt das Gesicht in den Ellenbogen. Die fehlenden Füße und Hände verleihen diesem Bild etwas Beklemmendes. Dieser leidvolle Blick macht den Körper zu einem Ort, in dem sich eine zertrümmerte Seele einschreibt. Hier wird die quälende Innenschau körperlich fassbar.
Also der Körper ist sicher dann ein Medium, in dem man seine vielleicht Verzweiflung und seine Fragen auch ausdrückt in dieser Zeit. Das hat natürlich sehr provoziert. Es ist immer wieder vorgekommen, dass Bilder abgehängt werden mussten bei Egon Schiele oder auch anderen Künstlern. Und auf der anderen Seite, muss man sagen, hat es auch immer wieder Sammler gegeben, die diese Werke ja auch gesammelt haben. Aber es ist natürlich auf viel Unverständnis gestoßen in dieser Zeit.
Wie dieser durchdringende Blick auf den Körper die Vorstellung von Liebe verändert hat? Welche Rolle spielte die Erotik in den Biografien dieser Zeit? Wie war das bei Egon Schiele?
Also da ist Liebe schon eine auch ganz wichtige Komponente in seinem Leben, abseits von Sexualität, wobei ihn die Sexualität sicher sein ganzes Leben lang auch beschäftigt hat, weil sonst hätte er auch nicht so intensiv viele Umarmungen, nackte Körper dargestellt, die dann in späterer Folge auch mehr an Volumen gewinnen, an mehr Fleischlichkeit gewinnen. Und er hat sich, glaube ich, mit dieser Frage auch immer wieder beschäftigt.
Egon Schiele hat ja bekanntlich nicht nur sich selbst nackt gemalt, sondern auch weibliche Akte gefertigt. So wie das nächste Bild. Es ist deutlich sinnlicher als der karge Selbstakt zuvor.
Ja, das ist ein Werk aus der späteren Schaffensperiode von Egon Schiele, und zwar Die liegende Frau von 1917. Sie befindet sich auf einem sehr faltenreichen Laken oder Tuch, liegt sozusagen nackt da. Wir sehen also eben diese gewonnene Körperlichkeit, die vor allem im Spätwerk von Schiele offensichtlich wird. Also seine Figuren sozusagen beginnen zu leben. Es ist viel mehr Fleischlichkeit da. Die Haltung der Frau ist eigentlich sehr offen, sehr erotisch, wenn man auch will. Sie bietet sich irgendwie fast so an. Also sie liegt hier mit gespreizten Beinen, ihre Brust springt fast aus dem Bild heraus, sie blickt aber den Betrachter nicht an. Und ihr Geschlecht ist durch dieses Laken verdeckt, also es wird auch ein bisschen zurückgenommen. Sie hat eigentlich eher einen nachdenklichen, vielleicht fast melancholischen Blick, und auch ihre linke Hand ist eigentlich ganz verkrampft dargestellt. Ja. Also für mich hat diese Darstellung immer so zwei Komponenten. Es ist eine Offenheit, ja, aber auch eine gewisse Zurücknahme in der Darstellung der Körperlichkeit.
Dieses Bild hat etwas Versöhnliches. Es zeugt von großer emotionaler Aufrichtigkeit. Körperlichkeit, ja Sexualität, ist hier weder idealisiert oder geschönt, noch fragmentiert und zerstört. Dieser Akt zeigt die ganz reale Widersprüchlichkeit, der wir in der Liebe wohl immer begegnen. Zwischen Hingabe und Anspannung, zwischen Öffnung und Rückzug. Es ist die bildgewordene Ambivalenz. Das lässt darauf schließen, dass auch das Frauenbild jener Zeit differenzierter, komplexer und vielschichtiger geworden ist. Wenn wir uns die Entwicklung von Makats Amoretten zu diesem Schiele ansehen, dann zeigen sich zwei Entwicklungen. Einmal das Aufbrechen der starren Verbindung von nacktem Körper und Sexualität und ein transformiertes Frauenbild.
Das hat ja einfach die Menschen, die Gesellschaft in dieser Zeit eigentlich sehr beschäftigt. Aber viele haben sich eben hier noch sozusagen vielleicht in ihren traditionellen Rollen sicher gefühlt und haben das eigentlich noch irgendwie ein bisschen verdrängt. Aber die Künstler oder auch Literaten und so weiter wollten das natürlich in den Vordergrund rücken und sagen, wir müssen uns damit beschäftigen und das bewegt uns.
Das macht diese Bilder, diese nackten Körper zu ganz bewussten politischen Akten.
Ich glaube, über die Körperlichkeit wird immer auch etwas, also er spielt grundsätzlich in der Kunst immer wieder eine Rolle, vor allem auch in der zeitgenössischen Kunst und da wird sehr viel auch gesellschaftlich, politisch transportiert, ja.
Das letzte Bild unseres Rundgangs ist Versöhnung und Aufbruch zugleich. Nach vielen Akten von Frauen und Männern begegnen wir hier einem Liebespaar. Wir sind bei Koloman Moser, es ist mittlerweile 1914 und wir sehen ein nacktes Liebespaar.
Wir sehen einen Mann, der nach oben blickt und eine Frau, die sozusagen aus dem Bild herausblickt, aber so leicht nach unten. Sie hat langes, geöffnetes Haar. Am Rücken, auf der Seite des Mannes, sehen wir also ihre Hände ineinander verschlungen. Interessant finde ich auch das Moment auf der anderen Seite, also die rechte Hand des Mannes umgreift den linken Arm der Frau. Es hat irgendwie so ein bisschen gewalttätiges Moment. Es hat so eine Kraft in sich. Also man hat das Gefühl, sie möchte sich bewegen und darf nicht oder kann nicht. Was aber ganz speziell ist, finde ich, irgendwie in dem Bild ist der Körper der Frau, der eigentlich so wenig Rundungen aufweist, also nicht sehr weiblich jetzt dargestellt ist. Sie hat eigentlich einen recht flachen Oberkörper, also keine Brust. Das Geschlecht ist von diesem Tuch noch so irgendwie leicht verdeckt. Also es ist irgendwie so eine androgyne Gestalt, irgendwie finde ich, was das ganze Bild dann noch einmal für dieses Liebespaar spannend macht.
Was dieses Bild noch speziell macht, ist die Beziehung, die diese Körper zueinander haben. Sie sind einander gleichzeitig zugewandt und drehen sich doch weg voneinander. Die Figuren halten einander an den Handgelenken fest. Diese Begegnung hat etwas Festhaltendes und Flüchtiges zugleich. Die Gesichter sind einander abgewandt, er blickt stolz nach oben, sie nicht minder selbstbewusst zur Seite. Beide sind sie etwa gleich groß, einander ebenbürtig. Ich lese ihr Ausbrechen aus seiner Umarmung sehr symbolisch, als das Ausbrechen der Frau aus dem männlichen Griff, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich finde auch, dass das Bild eine große oder wahnsinnige Modernität hat, was eben auch gerade vielleicht Geschlechtlichkeit betrifft. Wir sprechen zwar heute sicher viel mehr drüber und vielleicht auch offener über unterschiedliche Geschlechter, über das dritte Geschlecht, wobei natürlich auch das Reden oder die Auseinandersetzung mit dem Thema noch lange nicht heißt, dass die rechtliche oder gesellschaftliche Gleichstellung erfolgt. Also hier ist, glaube ich, auch noch viel Luft nach oben. Aber das Bild hat in der Hinsicht wirklich eine große Modernität und man kann nur hoffen, dass man sich auch in Zukunft dann wieder mehr annähert und nicht sozusagen diese Lücke oder diese Kluft dazwischen hat.
Was für eine Reise. Von nymphenhaften Pastellwesen zum selbstbewussten weiblichen Blick auf Augenhöhe. Was sich in dieser Zeit alles verschoben hat, was hier aufgebrochen ist. Körper und Geschlecht, ja die Liebe, zeigen hier ihre ganze gesellschaftliche Sprengkraft. Meine Vermutung hat sich bestätigt. In der Zeit um 1900 werden Prozesse und Veränderungen in Gang gesetzt oder besser gesagt beschleunigt, die bis heute nachwirken. Dabei wirken viele der damaligen Positionen wesentlich radikaler als unsere heutige Gegenwart. In manchen Bereichen hat sich gesellschaftlich vieles getan seit 1900. Bei einigen Themen sind wir in 100 Jahren nicht besonders weit gekommen. Ja, wir sehen global leider auch konservative Tendenzen, Rückwärtsbewegungen in Sachen Gleichstellung der Geschlechter. Hat die Verunsicherung des Aufbrechens da zu einem neuen Verkrusten von Geschlechterrollen, zu einer neuen Tabuisierung von Körper geführt?
Ja, absolut, weil wenn man das auf Egon Schiele zum Beispiel noch einmal bezieht auf seine Kunst, dann brauchen wir nur ins Jahr 2017, 18 gehen, wo ja mit 4 Nacktdarstellungen von Egon Schiele für das Todesjahr, das man gedacht hat, Werbung gemacht hat. Und in Deutschland und Großbritannien war das ein Aufreger und man hat das zensuriert auch. Ja, man wollte diese Werke dann doch nicht aufhängen und es ist viel diskutiert worden. Und die Stadt Wien hatte dann den tollen Gedanken, über die Geschlechtsteile einen Balken zu legen und das mit dem Schriftzug zu versehen, 100 Jahre alt und noch immer zu gewagt. Mhm. Also wir sehen, dass auch hier noch immer wieder Nacktheit oder die Darstellung des nackten Menschen kritisch aufgefasst wird. Ja, also diese Offenheit ist noch nicht irgendwie so ganz angekommen.
Was das alles für die Liebe von morgen bedeutet? Die Fragen, die wir uns heute in Sachen Geschlecht und Körper, Rollenverständnis und Liebe stellen, die stehen in einer langen Reihe der Auseinandersetzung und des Ringens um neue Formen. Wir leben mit unseren Beziehungen nicht nur unser höchst persönliches Leben, wir sind auch Teil einer größeren gesellschaftlichen Entwicklung. Damit tragen wir durch unsere persönliche Biografie dazu bei, dass sich gesellschaftliche Tatsachen verändern, neu schreiben. Ganz langsam, innerhalb einer Generation kaum merkbar, doch stetig und unaufhaltsam. In der nächsten Folge von Futurum Exactum überspringen wir die Gegenwart und reisen von der Vergangenheit direkt in die Zukunft. Wir gehen der Frage nach, wie digital wir Beziehungen künftig leben werden. Ob wir Beziehungen zu Robotern haben werden oder uns gar in Avatare verlieben werden. Und wir fragen uns, was das mit zwischenmenschlichen Beziehungen macht. Ich freue mich, wenn wir uns wieder gemeinsam auf die Reise machen.
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Futurum Exactum findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Ihr wollt keinen Teil dieses Nachdenkabenteuers verpassen? Dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder folgt uns unter Wiener Denkwerkstatt auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, um über unsere gemeinsamen Redaktionssitzungen, Live-Podcasts und andere spannende Veranstaltungen informiert zu bleiben. Ihr habt Ideen für die Wiener Denkwerkstatt? Schreibt uns gerne unter redaktion@wienerdenkwerkstatt.at. Futurum Exactum ist ein Podcast der Wiener Denkwerkstatt und Happy House Media.